Liebe Freunde, wir sind immer noch mittendrin in der Astralwelt, in der Ausgestaltung der Astralwelt. Also das, was eben hier die Wasser genannt wird am zweiten Schöpfungstag, da haben wir es also vor allem zu tun mit der Substantialität, wenn man so will, der Astralwelt. Also mit dem Seelenstofflichen, wenn man so ausdrücken will. Und das Wichtige ist eben, dass eine Scheidung eintritt zwischen den Wassern, die unten sind, unten jetzt im sehr übertragenen und gar nicht so sehr räumlichen Sinne, also etwas, was niedere Seelenkräfte sind oder niederere Seelenkräfte sind und etwas, was höhere Seelenkräfte sind. Das eine ist, wird eben dann bezeichnet als Mayim, das sind sozusagen die Wasser der Tiefe, und Shamayim ist eigentlich auch dasselbe Wort Mayim drinnen, nur davor noch das Shin, das also diese leuchtende Feuerkraft dem verleiht. Shin, dieser hebräische Laut, steht also für das Feuer, für das strahlende Feuer, wenn man so will, für das Feuer des Geistes auch, wenn man will, der dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Also Wasser, die sich unten sammeln, Wasser, die nach oben aufsteigen, die man natürlich dann eher als Dünste verstehen muss, wobei das natürlich alles ein äußeres Bild jetzt ist für etwas, was nur in Wahrheit seelisch gegeben ist. Aber trotzdem kann man sich vorstellen, wenn wir uns vorstellen, eine Welt, wo Stürme sind, wo schwerer Regen ist, kalt, nass, feucht und sich dieses feuchte, nasse, kalte unten sammelt und man das jetzt in eine Seelenstimmung übertragt. Also wie empfinde ich mich, wenn ich so im Sturm draußen stehe, der Regen peitscht und es ist frostig kalt, dann gibt es eine gewisse Seelenstimmung. Und das ist sozusagen die Grundstimmung, die einmal herrscht in dieser, unteren Welt, die aber eigentlich unsere Erdenwelt ist oder wird. Oder das ist, damit ist der Bezirk bezeichnet, aus dem unsere Erdenwelt wird. Also das rein als Seelenstimmung genommen, das ist sozusagen der Unterton, könnte man sagen. Dem entspricht in der Astralwelt vor allem die Region der flutenden Reizbarkeit und auch später dann das, was man die Region der Begierdenglut nennt. Das sind also die beiden untersten Regionen. Die Region der Begierdenglut ist die ganz unterste, also das ist die uns auch am stärksten an die Erde, ans irdische Dasein fesselt. Und das Interessante ist aber, dass sie in der seelischen Realität eigentlich als eisige Kälte erlebt wird. Also obwohl es heißt Begierdenglut, jetzt denkt man sofort, heiß, da schwitzt man oder so. Aber es ist eigentlich das Erlebnis extremer seelischer Kälte und Vereinsamung drinnen. Also so ganz in die Kälte gestoßen fühlt man sich da, in die Seelenkälte gestoßen, abgerissen, abgeschlossen eigentlich vom Rest der Seelenwelt. Also wenn man so will, die Antipathiekräfte überwiegen da sehr stark. Es liegt nämlich daran, dass man alles zurückstoßt im Grunde, was von der restlichen Seelenwelt kommt. Also sind diese unteren Regionen. Und die Wasser des Himmels, wenn man so will, Shamayim, da kann man sich ohne weiteres einmal vorstellen, ein Bild, also, weiß ich nicht, schöner Frühlingstag oder Frühsommertag, von Licht durchhellte Luft, feine Dünste steigen auf, Düfte erfüllen die Luft, feine ätherische Düfte erfüllen die Luft, und wenn man das, vielleicht sogar so eine Sonnenaufgangsstimmung, wo alles in Farben getaucht ist dabei. Wenn man das als Seelenstimmung nimmt, dann kriegt man so ein bisschen den Unterton, der also seelisch dieser Himmelswelt zugrunde liegt. Aber wie gesagt, nicht das äußere sinnliche Bild ist natürlich die Realität davon, sondern die seelische Stimmung, die dahinter steht. Ich lese mal kurz vor, wie Rudolf Steiner das schildert, also diese Trennung der Wasser, der Tiefe, wenn man so will, und der Wasser des Himmels. Diesen Moment, der sozusagen auf die Lichtwerdung folgte, Also auf die Lichtwerdung folgte, heißt die Lichtwerdung, das war ja am ersten Schöpfungstag, jetzt sind wir am zweiten, da kommt also die Scheidung dieser Wasser. Diesen Moment, der sozusagen auf die Lichtwerdung folgte, bitte ich ganz genau festzuhalten. Würden wir es in nüchterne Prosa übersetzen, was da geschehen ist, so müssten wir sagen, nachdem eingeschlagen hat das Licht in das Tohuwabohu, da schieden die Elohim das, was schon früher ein gasiges war, von dem, was früher ein wässriges war, so dass man wieder unterscheiden konnte, das, was gasförmigen Zustand hatte, von dem, was im früheren Sinne im wässrigen Zustand war. Also in der Masse, welche ein Durcheinander war aller drei elementarischen Zustände, wurde jetzt geschieden, also alle drei meint der Wärme, Luft, Wasser, das Erdelement gibt es noch nicht. Also in der Masse, welche ein Durcheinander war aller drei elementarischen Zustände, wurde jetzt geschieden, und zwar so, dass zweierlei auftrat. Eines mit dem Charakter des Luftigen, mit dem Charakter, sich nach allen Seiten hin zu verbreiten, und ein anderes mit dem Charakter des Zusammenhaltens, des Sich-Zusammendrängens. Also auch das ist ein wichtiger Unterschied in dem, was diese Himmelswelt wird, was diese himmlischen Gewässer sind, in dem ist etwas sich Ausdehnendes drinnen. Das heißt etwas, was die seelische Weite im Grunde sucht. Nicht? Auch hier in den Worten Steiners ist das immer nur als Bild zu nehmen für das Seelische, das eigentlich gemeint ist. Das sagt er immer wieder deutlich, dass die Genesis schildert Vorgänge in der Seelenwelt, also nicht äußere Vorgänge. Aber man kann äußere Bilder gebrauchen, wenn sie eine bestimmte Stimmung erzeugen, die dann sozusagen ein Wegweiser ist, ein Hinweis ist auf die Seelenstimmung, die gemeint ist damit. Also etwas seelisch Weitendes, etwas sich Ausdehnendes, der Wunsch, sich zu verbinden mit der ganzen Seelenwelt. Und im anderen, in den Wassern der Tiefe, dieser Charakter des Zusammenhaltens, des sich Zusammendrängens. Das ist das Wässrige. Nun waren aber die beiden Zustände in der Zeit, von der hier gesprochen wird, noch nicht so, dass wir sie mit dem, was wir heute Gas oder Luftförmiges und Wasser nennen, vergleichen könnten. Das Wasser war ein wesentlich dichteres, wir werden gleich sehen, warum. Dagegen war aber auch das, was luftförmig war, so, dass, wenn wir genau den Sinn seiner damaligen Beschaffenheit treffen wollen, wir kein besseres Beispiel finden können, als wenn wir heute den Blick von der Erde aufwärts richten, wo sich im Luftförmigen das Wässrige zu gasigem Dampfförmigen bildet und das Bestreben hat, in Wolkenform aufzusteigen und dann als Regen wieder niederzufallen. Also das eine Element als ein aufsteigendes, das andere als ein absteigendes. Wässriges haben wir in beiden. Nur hat das eine Wässrige die Tendenz, dampfförmig zu werden, als Wolke nach aufwärts zu gehen, und das andere die Tendenz, abwärts sich zu ergießen, sich in Oberflächengestalt niederzuschlagen. Das ist natürlich nur ein Vergleich, denn was ich da schildere, spielt sich ja im Elementarischen ab. Im Elementarischen, elementarisch heißt in der Astralwelt, in der Seelenwelt. Also das ist auch öfter von Steiner oder auch schon früher von den Theosophen gebrauchter Ausdruck, die elementarische Welt. Das ist die Seelenwelt, das ist nichts anderes als die Seelenwelt. Und zwar insbesondere auch dieser Teil der Seelenwelt, der die seelische Grundlage dann natürlich für die verschiedenen Elemente auch bildet, als äußere Erscheinung. Damit hängt der Name auch zusammen. Also mit elementarischer Welt sind gemeint, das sind die Seelenkräfte, die stehen hinter dem Erdelement, dem Wasserelement, dem Luftelement, dem Wärmeelement, aber auch hinter dem Ätherischen, also dem Lichtäther, dem Klangäther, dem Lebensäther. Aber das elementarische Welt bezeichnet eben nicht diese Elemente oder Ätherarten selber, sondern das Seelische, aus dem sie entstanden sind. Und das ist genau das, mit dem wir uns eben jetzt hier beschäftigen. Wir müssen immer wieder ein bisschen die Korrespondenz suchen, was dann im Äußeren... Hoppala. Wir müssen einfach die Korrespondenz suchen, was dem Äußerlichen entspricht. Und das wollen wir gleich einmal uns ein bisschen anschauen, also wie das ist. Also unten das Erdelement, das feste Erdelement, was zum festen Erdelement wird, dem entspricht im Seelischen eben diese Region der Begierdenglut. Das ist die unterste, finsterste, kälteste Seelenregion eigentlich, obwohl es Begierdenglut heißt. Aber als glühende Begierde erscheint sie uns eben hier im irdischen Erleben, aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, in der Astralwelt erlebt man es aber dann als Spiegelbild. Also als Gegenteil im Grunde. Also wenn ich hier rot erlebe, ist die astrale Realität dahinter eher grünliche Farbe, also die Gegenfarbe dazu. Wenn ich hier die Gluthitze der Begierde spüre, dann ist das in der seelischen Realität eisige Seelenkälte. Das heißt, ein sich total im eigenen Erleben verschließen und vom Rest der Seelenwelt nichts wissen wollen. Also das ist etwas, was total in Einsamkeit, seelische Einsamkeit und dadurch in Seelenkälte auch führt. Also da erstarrt man nämlich seelisch. Kälte hat auch ja was mit Erstarren zu tun. Also da verliert das Seelische im Grunde sein Lebendiges. Und gerade hier erscheint uns aber die aufgewühlte Emotion, die Begierde als was sehr Dynamisches in Wahrheit. In der seelischen Realität ist es eigentlich was ganz, ganz Starres. Das ist sehr interessant. Wirft nämlich ein interessantes Bild darauf, fällt mir jetzt nur so ein, also zur Illustration, weil heute gerade in der Kunst sehr oft gesucht wird, ein Weg aus dem sehr Emotionalen heraus zu schaffen. Ist ein Weg. Der eine Weg ist aus dem Intellektuellen, es zu konstruieren, ein anderer ist im Grunde ist aus dem Triebhaft Emotionalen heraus irgendwie werden zu lassen. Ich meine, ich denke nur an den Hermann Nitsch mit seinem, wie heißt es, Mysterienorgientheater. Also, das heißt, da versucht man zunächst einmal irgendwie Begierden anzustacheln und aus diesem triebhaften Erleben heraus batzt man halt dann mit der Farbe herum oder mit dem Blut oder was immer es ist. Und natürlich lebt in den Bildern dann etwas, Bilder ist ein relativer Ausdruck, also aus diesen Schütt und Rühr und was Gott wie Bildern, aber halt aus diesen gefärbten Flächen Menschen oder was immer ist. Natürlich ist es ein Abbild dessen, was seelisch dahinter lebt, aber es ist ein Abbild dieser Begierdenwelt. Und das ist die seelisch allerärmste Region. Das heißt, das, was sich ausdrückt in dem Bild, ist schon was, es spricht schon von der Seelenwelt, aber aus einem ganz winzigen, engen Bezirk heraus. Also weit entfernt davon, dass man dadurch in höhere seelische Regionen von geistigen rede ich gar nicht, aber nur ins höhere seelische Regionen aufsteigen könnte. Weit entfernt davon, dass man da einen annähernd vergleichbaren seelischen Reichtum schöpfen könnte, wie eben aus höheren Regionen der Seelenwelt. Also gerade das, was hier so energiegeladen, so dynamisch erscheint und darum so lustvoll von mir aus auch erscheint und darum also halt heute gern gepflegt wird, aber im Grunde ist es im Umfang der Seelenkräfte was sehr, sehr Beengtes und wenig dazu angetan, als eine reiche Schöpferkräfte zu liefern, weil es einfach sehr starr ist in Wahrheit, weil es also ein sehr seichtes Gefäß ist im Grunde. Also viel, viel reichere Seelenkräfte sind in den höheren Seelenregionen drinnen. Also das ist so die ärmste Region im Grunde, aus der man dabei schöpft. Also wäre interessant, nachdem man mal die heutige Kunst so ein bisschen abzuklopfen, woraus sie schafft. Ich meine, es gibt einen Unterschied, es ist sicher nicht alles aus dem, aber vieles schafft aus dem. Und da liegt eben dieses Missverständnis vor, dass man nicht erkennt, dass in der seelischen Realität, also wie es in der Wirklichkeit ausschaut, das Gegenbild auftritt. Ich meine, man schätzt heute in der Kunst oder hat eine Sehnsucht nach starken Kräften und Weltraum, halt einmal diese Begierdenkräfte, während die sehr stark vorkommen und halt viel stärker vorkommen als der blasse Intellekt. Und es ist ja schon richtig, wir leben in einer sehr intellektualisierten Zeit und die Kunst muss eigentlich dagegen ankämpfen. Nur die Frage ist, mit welchen Mitteln sie es halt tut. Also sie tut es eigentlich hier mit einem relativ stumpfen Werkzeug. Es kommt uns nur hier im irdischen Erleben so stark und kräftig vor. Aber in Wahrheit ist es also seelisch sehr arm, das Ganze. Also diese Region der Begierdenglut, die entspricht dem Erdelement. Das ist das, was uns fest und starr macht. Seelisch fest und starr macht. Und das äußere Starre, die äußere, mehr oder minder starre, feste Materie ist nur das äußere, sinnlich, physische Abbild dieses seelischen Erlebens. Dann kommt in der Seelenwelt als zweites die Region der fließenden oder flutenden Reizbarkeit, über die haben wir jetzt schon öfters gesprochen. Darin sind also die Sinnesqualitäten im Wesentlichen beheimatet. Also daraus schöpfen wir alles das, was uns die sinnlichen Erlebnisse möglich macht. Nur ist es dort in seiner vollen Wirklichkeit vorhanden. Hier ist es nur erstens im Gegenbild und zweitens sehr stark abgeschattet vorhanden. Also jedes Farberlebnis, jedes Geruchserlebnis, jedes Geschmackserlebnis von mir, jeder Klang, alles was wir hier erleben, ist in dieser Region der flutenden Reizbarkeit also ungleich reicher vorhanden. Ja, reicher kann man das sagen, also ungemein viel strahlender könnte man auch sagen, vergleichsweise. Indem einfach jede Farbe dort viel mehr Nuancen zeigt, viel mehr Leuchtkraft zeigt. Und eben vor allem alles in der Gegenfarbe auch erscheint, also wieder im Gegenbild. Und diese Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit, die entspricht dem Wasserelement. Also aus dem entsteht das letztlich auch das, was wir als äußeres Wasser dann erleben und kennen. Das stammt von dort, das ist also seelisch aus dieser Region genommen. Und das ist jetzt eben das, von dem am zweiten Schöpfungstag ganz besonders intensiv die Rede ist. Dann kommt die Region der Wünsche in der Seelenwelt. Die Region der Wünsche, die hat immer natürlich noch vom seelischen Charakter her den Charakter des Besitzen wollens, also etwas nur für sich haben wollens, also des Egoismus, aber trotzdem etwas, was schon viel weiter sich in die Seelenwelt öffnet als eben diese Region der Begierdenglut, also dieser untersten Region. Also da ist der Egoismus gemildert und die Verbindung mit dem Rest der Seelenwelt also wesentlich stärker. Daher hat es schon etwas durchaus Ausweitendes, also diese Region der Wünsche. Entspricht im physisch-ätherischen dem Luftelement. Ist also der Luftkreis, könnte man sagen. Diese drei und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch noch die vierte Region, oder Steiner nennt die Region der Lust und Unlust. Diese vierte Region, die entspricht dem Wärmeelement. Lust und Unlust entspricht dem Wärmeelement. Man könnte auch sagen Wärme und Kälte. Also da ist dieses Lusterlebnis jetzt aber nicht im Sinne, gar nicht im negativen Sinne ist das gemeint. Man könnte sagen, ja, Lust, das ist wieder so was Niederes. Also es ist hier eher durchaus positiv gemeint. Lust als eben seelisch Freude zu erleben, seelisch Glück von mir was zu erleben, also eine positive, lustvolle Seelenstimmung eben, zu erleben. Also nicht nur Wir im heutigen Alltagsleben wird der Begriff Lust dann oft eben nur mit den niederen Begierden in Verbindung gesehen. Das stimmt aber nicht. Die eigentliche Region der Lust ist in Wahrheit eine viel, viel höhere. Also etwas Lustvolles im wirklich positiven und durchaus nicht egoistisch oder rein egoistischem Sinne, sondern durchaus als lustvoll auch gemeinsam etwas mit Freude zu erleben. Und Unlust halt dann das herausgerissen werden aus dem, also aus dem Gegensatz. Dem entspricht dann in etwa im sinnlich-physischen das Erleben Wärme, Kälte, könnte man sagen. Also da ist so dieses, das Lustvolle ist also das eigentlich in Seelenwärme aufgehen, Unlust ist spüren die beißende Seelenkälte. Das herausgerissen werden aus der Gemeinschaft, aus der großen seelischen Gemeinschaft herausgerissen werden, das ist das Unlustgefühl und das ist verbunden mit Kälteerlebnis, könnte man sagen. Und Lust in diesem Sinne ist die Freude, die Glückseligkeit, wenn man so will, sich zu verbinden mit der ganzen Seelenwelt, also eigentlich hinauszugehen, also gar nicht das Egoistische, sondern das Egoistische eigentlich zu überwinden. Das ist diese vierte Region, also die entspricht Wärme, Kälte, könnte man sagen. Und diese vier zusammen machen eben vor allem das aus, was man als die Wasser der Tiefe bezeichnen kann. Also diese Wasser, die sich unten sammeln. Das ist im Wesentlichen auch das, was unsere Erdenwelt ausmacht. Und von der scheidet sich die himmlische Welt. Die himmlische Welt, wobei es also gewisse Überschneidungen auch gibt, insofern nämlich als das Luftelement, dem entspricht die Region der Wünsche, auch einen gewissen Anteil hat an der Himmelswelt. Es hat auch Lust und Unlust, also Wärme, aber mehr die Wärmeseite jetzt, etwas zu tun mit diesen himmlischen Gewässern.
Ich habe dazu noch eine Frage.
Ja, bitte.
Zur Lust und zur Unlust, also zur Unlust.
Ja.
Wenn man arbeitet oder verzichtet, hat man ja meistens dieses Unlustgefühl.
Ja.
Jetzt sagst du, die Unlust,
ja,
ist das Gefühl, wenn man herausgerissen wird aus der Gemeinschaft. Wenn ich verzichte, ja,
ja,
das würde heißen, wenn ich auf etwas verzichte, werde ich herausgerissen oder hebe ich mich heraus.
Ja, ich weiß, was du meinst. Naja, was wir als Verzichten meinen ist, also wenn man es jetzt im richtigen Sinn meint, also so als ein bisschen Askese, wenn man es übertreiben würde, also das heißt, verzichten darauf, gewisse niedere Begierden auszuleben, zum Beispiel, dann empfinden wir das hier einmal als Unlust, das ist richtig. In der seelischen Realität heißt es aber, dass wir verzichten darauf, uns seelisch in uns einzuigeln, sage ich einmal, also egoistisch sich in uns einzuschließen. Weil also wenn ich nur die Begierden in mir erwege, mache, dann lebe ich eigentlich im seelischen Selbstgenuss, könnte man sagen. Das ist dieses niedere Lustprinzip, das mit der Region der Begierdenglut zusammenhängt, nicht mit dieser höheren Region der Lust und Unlust. Das heißt, wenn uns hier dieser Verzicht als Unlust zunächst erscheint, also man tut es halt, ich weiß, ich muss jetzt endlich einmal Diät halten, sonst wird es fürchterlich mit mir, aber ja, einen Gusto hätte ich schon, es fällt mir so schwer zu verzichten. Dann ist aber, indem ich das durchziehe, ist es in der seelischen Realität, von der hier unser Erleben nur das Spiegelbild ist, es ist das genau Umgekehrte. Dort erlebe ich dann, indem ich verzichte, eine Ausweitung gerade Weil ich verzichte auf dieses, mich in den eigenen Selbstgenuss, der durch die Speise zum Beispiel befriedigt wird, mich einzuschließen und eigentlich der Rest der Seelenwelt interessiert mich gar nicht, ich will nur diesen Genuss haben. Dann igle ich mich eigentlich ein. Für die seelische Realität erscheint aber gerade das, was uns hier als Lust erscheint, dann als totales Unlustgefühl in Wahrheit. Weil es heißt, ich reiß mich heraus aus der westlichen Seelenwelt und nehme nur ganz was Enges heraus und in dem ergehe ich mich. Und das heißt eigentlich, ich muss also verzichten auf den ganzen Rest der Seelenwelt. Also es ist wieder genau das Umgekehrte in der seelischen Realität, in der Wirklichkeit. Es dreht sich komplett um. Ich meine, es ist schwer, hier auch nicht in eine Begriffsverwirrung hineinzukommen, weil wir eben den Begriff Lust und Unlust in sehr unterschiedlicher Weise gebrauchen. Und eben diese vierte Region, also diese Region der Wärme oder Kälte, die mit Lust und Unlust zusammenhängt, das darf man nicht verwechseln, also mit dieser Lust oder Unlust, die sich an den niederen Begierden anknüpft. Das ist einfach was anderes. Das ist nämlich, da ist wirklich gemeint, also mit Lust ist gemeint in der seelischen Realität, dieses sich ausweiten, sich verbinden, selig werden dadurch, dass ich mich verbinden kann mit der ganzen Seelenwelt. Und Unlust in der seelischen Realität ist egoistisch sich verschließen, sich herausreißen. Das ist eigentlich in der Realität, in der seelischen Realität, ein Unlusterlebnis.
Das heißt, wenn ich auf etwas verzichte, dann in die Seelenwelt, ist es eine Erweiterung.
Ist es eine Erweiterung, richtig. 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 Also wenn ich hier auf etwas verzichte, also verzichte nämlich auf die Befriedigung niederer Begierden, die nur den Selbstzweck haben, eigentlich sich selbst zu genießen, also ganz dem Selbstgenuss zu leben, dann bedeutet das, wenn ich auf so etwas verzichte, bedeutet das in der seelischen Wirklichkeit, in Wahrheit ein großes Lusterlebnis, ein sich ausweiten. Wir erleben es nur hier als Spiegelbild. Nicht wahr? Und wie soll ich sagen, richtig funktionieren, aus vollem Herzen funktionieren wird es dann, wenn ich den Verzicht nicht mehr als solchen empfinde, sondern wenn ich beginne, die andere Seite zu erleben innerlich, nämlich die Bereicherung, die seelische Bereicherung, die ich dadurch erfahre. Dann wird es auch wirklich gut erst funktionieren, nicht? Weil so ist es zunächst einmal, ich kastei mich, Askese und aber doch, die Schnitzel haben, und es tut einem alles weh und alles, man fühlt sich schrecklich, das Schnitzel steht vor einem, alle essen das wunderbare Schnitzel und ich habe nur ein Salatblatt oder grünes. Also fühlt man sich schrecklich hier. Aber irgendwann kommt der Moment, oder kann oder sollte kommen, wo ich nicht mehr spüre, was wird mir im Grunde bloßen Selbstgenuss entrissen, sondern was wird mir geschenkt dadurch an seelischer Erweiterung. Und ab dem Moment ist das Ganze ja kein Problem mehr. Dann ist es eigentlich kein Verzicht mehr, sondern wird es einfach eine normale Lebensweise. Dann bin ich halt mehr maßhaltend im Essen zum Beispiel. So, dass es genau das richtige Maß ist, dass ich den Körper erhalte, dass ich durchaus auch sinnliche Freude daran habe, weil die Sinnesqualitäten erzählen mir ja auch etwas. Also es heißt ja nicht, jetzt, also wir entwickeln uns geistig, also jetzt darf das Essen nicht mehr schmecken. Es ist leider eine notwendige Pflicht, aber wieder essen, pfui. Also das soll es ja nicht sein. Das wäre ja völlig falsch. Also man soll durchaus das Essen auch genießen, nur nicht über das Maß hinaus hineinsteigern, dass das also plötzlich so ein ganz zentraler Punkt wird und ich nur mehr darauf gehe, wann kriege ich das nächste wohlschmeckende, feine Essen. Dann geht's, und da geht es dann nämlich nicht mehr darum, dass man diese Sinnesqualitäten, die ich da spüre, die ja sehr intensiv sein können, und sehr differenziert sein können, dass sie sich nicht nur im Selbstgenuss erschöpfen, sondern wenn sie ein Tor werden, um etwas auszusagen letztlich auch, wenn auch nur unbewusst natürlich am Anfang, aber sie sagen ja etwas über die ganze Seelenwelt und ihre Beschaffenheit. Ja, haben wir ja gesagt, also im Grund ist der Beweis, dass wir eine sinnliche Welt erleben, ist schon der Beweis dafür, dass es eine Seelenwelt gibt. Weil wenn es die nicht gäbe, dann wird man sinnlich gar nichts erleben. Dann wäre es finster vollkommen. Also dass wir Farben formen, dass wir Gerüche, Geschmacksnuancen und das alles erleben können, dazu muss eine Seelenwelt vorhanden sein, in der diese Dinge als seelische Realität vorhanden sind. Und so kann uns jederzeit das Sinnliche erleben, das heißt, das Erleben dieser seelischen Qualitäten an der Materie kann uns ein Wegweiser sein, ist einmal dann losgelöst von der Materie auch in seiner vollen Kraft und in seiner Reinheit zu erleben. Also darum heißt auch seelisch-geistige Entwicklung niemals, also jetzt muss ich auf alles Sinnliche komplett verzichten und darf mich gar nicht mehr heranwagen. Also das wäre völlig falsch, ganz im Gegenteil, weil man nehme nur goetheanistische Naturwissenschaft, die besteht gerade darin, in das sinnliche Erleben der Welt sehr stark einzutauchen, viel bewusster einzutauchen, als man es tut, aber nicht aus einer egoistischen Motivation heraus. Weil wenn man nur die Farben anschaut, das Rot, das taugt mir so, und alles andere ist das Blau ist fürchterlich, interessiert mich. Na, dann wäre kein besonders reiches Erleben über das ganze Spektrum haben, das in der Seelenwelt dahinter steckt. Dann ist es nur das eigene Genießen wollen, mich sozusagen ergötzen an der Farbe, das ist zu wenig. Aber wenn ich in alle Nuancen eintauche, dann kann es mir auch ein Tor sein, das mich hinführt zur seelischen Realität, die hinter diesen Sinnesqualitäten steckt. Also das heißt, zur sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben oder weiß Gott von allen Sinnesqualitäten führt, der Klänge, der Gerüche, der Geschmacksnuancen. Das gilt für alles im Grunde. Also das heißt, auch Essen kann und Genießen das Essen kann Tore öffnen, zumindest in die Seelenwelt hinein.
Aber das gibt auch inkarnieren, nicht wahr?
Ja.
Schmeckt.
Ja, ja, richtig, richtig, ich richtig.
Kann deine meine Mutter Anthroposophin.
Ja.
Die Söhne von ihr waren drogensüchtig.
Ja.
Sie hat diese 7 Getreide.
Ja, ja.
Also zum Prinzip verwendet, so am Montagreis und so
weiter. Ja, ja.
Aber ein Drogensüchtiger, das wird nicht schmecken.
Ja, ja, ja.
Er braucht etwas, was
schmeckt, richtig, ja, ja. Er braucht unter Umständen auch eben mehr erdenfeste Nahrung. Das ist richtig. Also zum Beispiel Fleischnahrung bindet uns mehr an die Erde. Und jetzt sagt der Steiner öfters, also für geistige Entwicklung an sich ist es günstiger oder förderlich oder man tut sie leichter, wenn man sie vegetarisch ernährt. Nur, man darf das nicht zum Dogma machen. Wenn mancher braucht einfach ein bisschen eine schwerere Nahrung, die eben in der tierischen drinnen ist, die uns mehr an die Erde fesselt. Der braucht es, damit er genügend Erdenfestigkeit gewinnt, damit das Ich sich genügend hier inkarnieren kann. Weil warum macht es uns die vegetarische Ernährung leichter? Weil es uns leichter hinausschleudert. Nur wir müssen aber trotzdem genug Bodenfestigkeit hier haben, auch wenn wir hier einen geistigen Weg gehen wollen. Weil sonst wird das Ganze eben so eine schwindsüchtige Esoterik, die völlig wegdriftet und die irdische Realität verliert. Und wir haben gerade die Aufgabe, eben das Geistige ja hier in der irdischen Realität zu verwirklichen und nicht die zu verleugnen, nicht wie in früheren Zeiten einfach sich abzuheben von der Erde, sondern Geistiges auch hereinzuholen zur Umgestaltung der Erde. Also wir haben ja hier Aufgabe. Und daher ist es sehr, sehr individuell. Also man kann sicher sagen, vegetarische Ernährung erleichtert das sich lösen, das bis zu einem gewissen Grad notwendig ist für die geistige Entwicklung, aber es ist genauso notwendig, dass ich mir auch genügend inkarniere. Also wenn ich da eine gewisse Schwäche habe, dann wird es ganz verfehlt sein, wenn ich mich nur vegetarisch ernähre. Weil dann, dann trifft die ganz weg und dann steigere ich vielleicht sogar diese Sucht nach Drogen oder sowas, weil die schleudern ja auch irgendwo heraus. Halt, da kommt man ja auch in irgendwelche niederen seelischen Regionen hinein und hat alle möglichen Eindrücke von dort, was da durcheinander gaukelt. Was so die Leute dann im Drogenrausch erleben, da kommt ja auch Unterschiedlichstes heraus. Ich meine, vor einem Menschen stehen Bilder der eigenen Triebe und Begierden, die sich seelisch abbilden und dann natürlich wirken auch von außen niedere Seelenkräfte auch herein, also gerade aus der Region der Begierdenglut vor allem, die hereinkommen. Aber das ist ja nicht die Welt, in die wir aufsteigen wollen, wenn wir uns seelisch-geistig entwickeln. Also das ist, die sollen wir zwar sicher auch kennenlernen und sie nicht einfach überspringen und sagen, Augen zu und durch. Also der muss man sich auch stellen, namentlich weil wir ja solche Kräfte auch in uns haben und wir müssen lernen, mit denen umzugehen und sie langsam zu verwandeln. Also müssen wir uns dem stellen. Daher ist gerade bei einer richtigen seelisch-geistigen Entwicklung ist das am Anfang immer eine sehr schlimme Begegnung, wenn man mal ungeschminkt diesen Kräften entgegentritt und sieht, die habe ich auch in mir. Bis jetzt bin ich immer so brav und bieder und anständig vorkommen und schlummert da nicht noch alles für Teufelchen da unten und für Drachen. Also da haben wir alle noch genug in uns, noch genug zu tun. Und weil im Gegenteil, wenn man versucht, sie daran vorbeizuschleichen und trotzdem die seelisch-geistige Entwicklung weitertreibt, dann rächt sich das gewaltig, weil dann werden diese Kräfte wie alle Seelenkräfte auch gestärkt und irgendwann ist unser Ich dann immer fähig, den Stand zu halten und sie im Zaum zu halten. Also muss man sich ihnen stellen und daher sind also diese ersten Einblicke in die Seelenwelt immer sehr dramatische und desillusionierende, was das eigene Wesen betrifft. Also da fühlt man sich ja dann meistens sehr am Boden zerstört. Also es ist nicht immer nur so lustvoll sozusagen diesen Weg zu gehen. Also man hat einige ziemlich schlimme Prüfungen auch zu bestehen. Ja, also eben diese niederen egoistischen Begierden, die wir hier im Irdischen als Lust empfinden, das ist eben nicht, um das noch einmal zu unterstreichen, nicht dasselbe, was da diese vierte Region von Lust und Unlust ist. Dort ist Lust also wirklich gemeint als dieses sich seelisch ausweiten und diese Seelenfreude, diese Seelenwärme erleben, wenn ich mich verbinde mit den Weiten der Seelenwelt. Und Unlust heißt herausfallen, aber diese Unlust in ihrer seelischen Realität kann hier also gerade sehr stark als Lust oft empfunden werden. Also diese vier unteren Regionen, Begierdenglut, fließende Reizbarkeit, Wünsche, Lust und Unlust, das macht im Wesentlichen unsere Erdenwelt aus. Das macht aus, wenn wir es jetzt überhaupt in der kosmischen Dimension betrachten, ist das etwa die Region, die heute entspricht bis zur Mondensphäre hin, also von den Erdentiefen hinauf bis zur Mondensphäre. Das ist diese Region, die sich in diese vier Bereiche gliedert, also Begierdenglut, fließende Reizbarkeit, Region der Wünsche, Region der Lust und Unlust. Das macht die Mondensphäre aus, zu der als unterster Teil eben die Erde auch gehört. Und da ist vor allem diese Region der Begierdenglut, die hängt dann ganz besonders stark mit unserer Erde zusammen. Das ist dann auch der Bereich, den Rudolf Steiner als das Kamaloka bezeichnet hat, oder die Inder schon bezeichnet haben als das Kamaloka, Ort der Begierde. Also da, das ist eben der Bereich, wo wir im Leben nach dem Tod eben auch diese Bindung an das Irdische abstreifen müssen. Also da gehen wir durch diese Region durch, und wenn wir in der obersten dieser Regionen sind, in der Region der Lust und Unlust, dann ist diese sich steigernde Lust, könnte man sagen, ist also schon das Zeichen dann, dass ich mich seelisch genügend ausweite, dass ich jetzt über die Region des Kamalokas hinaus kann. Also das heißt, solange noch Unlust dabei ist, im höheren Sinne gemeint, also dieses sich verschließen wollen, solange bin ich noch drinnen in dieser Kamaloka-Region, wenn es sich wirklich jetzt immer mehr steigert, dieses sich ausweiten, diese Freude, dieses Glück, aber im positiven Sinne zu erleben, sich zu verbinden mit der großen Seelenwelt, damit steige ich bereits dann übers Kamaloka hinaus. Das ist dann was mich nicht mehr hindert am weiteren Aufstieg. Also diese Region der Lust und Unlust, die steht so an der Schwelle, könnte man sagen, dann zu den höheren Seelenregionen. Und diese höheren Seelenregionen ist als nächstes einmal die Region des Seelenlichtes. Da ist jetzt wirklich nur mehr diese ausstrahlende Bewegung, dieses sich verbinden drinnen, das sind nur mehr reine Sympathiekräfte tätig. Das hat also keine Spur des sozusagen egoistisch etwas für sich behalten wollens drinnen, sondern das heißt, ich verströme mein Seelenwesen an die ganze Seelenwelt, werde aber zugleich dadurch beschenkt, dass ja auch die ganze andere restliche Seelenwelt in mich hineinleuchtet. Also es ist ein gegenseitiges Beleuchten und Durchleuchten, könnte man sagen. Und das ist jetzt also dieses Seelenlicht, aber im höheren Sinn, also nicht zu verwechseln mit den etwa Farberlebnissen oder so, die in dieser Region der flutenden Reizbarkeit sind. Auch da kennt man jetzt wieder, ja, was ist jetzt mit Seelenlicht, was hat das mit den Farben wieder zu tun? Also die Region, wo unsere Sinnesqualitäten herstammen, das ist eben diese untere, die Region der fließenden Reizbarkeit. Die Region des Seelenlichtes ist was viel, viel Höheres. Das hat eigentlich mit diesen niederen Farberlebnissen nichts mehr zu tun. Also da leben wir in einem strahlenden Lichte, könnte man sagen, dass wir uns hier nicht mehr vorstellen können, oder für die es eigentlich überhaupt nichts Vergleichbares in der sinnlichen Welt gibt. Ich meine, zu dieser Region der flutenden Reizbarkeit haben wir zumindest die äußeren Sinnesqualitäten als abgeschattetes Muster. Aber zu dem, was in der Region des Seelenlichtes erlebt wird, gibt es im Grunde kein äußeres Pendant. Und dem entspricht, dass wir hier in der sinnlichen Welt das Licht selbst ja auch nicht erleben. Darüber haben wir oft schon gesprochen. Das Licht macht zwar sichtbar, lässt die Welt in Farben erstrahlen, aber ich sehe nicht das Licht, sondern ich sehe die Farbe, die an der Materie erstrahlt. Das ist Wirkung des Lichtes, aber das Licht selber sieht da was, nichts. Selbst wenn wo irgendein Lichtstrahl aufleuchten würde, dann ist irgendein Staubflankerl. Man sieht das schön, wenn der Staubflankerl ist jetzt gerade ans Durchgeflogen, dann glänzt das richtig schön auf. Aber da sehe ich wieder die Wirkung des Lichtes an der Materie. Das Weltall ist erfüllt von Licht. Und trotzdem schaut es finster aus, der Himmel in der Nacht. Die Sterne sehe ich, aber das Licht, das zwischen den Sternen ja überall da ist, und durchflutet den ganzen Kosmos, von dem sehe ich gar nichts. Also, diese Region des Seelenlichtes, das ist das etwa, was dann in den Ikonen dargestellt wird durch den Goldgrund. Nicht wahr? Dieses himmlische Licht. Für das ist hier nichts vergleichbar. Es gibt für das ist das Gold, aber auch, man könnte sagen, ein Symbol im Grunde. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass im seelischen Erleben wird halt jetzt Gold erleben. Es ist nur, wie soll ich sagen, wenn wir hier das Gold erleben, und dann versetzt uns das eine Seelenstimmung, die uns vielleicht eine leise Ahnung von dem gibt, was man empfinden kann gegenüber diesem wirklichen Seelenlicht, aber eh nur sehr schwach im Grunde. Aber viel mehr kommen nicht heran. Das Gold, das hat was zu tun damit, dass es ist kein kaltes Licht, es ist ein warmes, ein von Seelenwärme durchdrungenes Licht. Also Licht, man könnte sagen, es ist hinstrahlende Weisheit. So könnte man es auch sagen, da lebt Weisheit darin. Im Lichte strahlt Weisheit, ist ein Meditationssatz, den Steiner öfters angeraten hat. Man soll meditieren über den Satz, im Lichte strahlt Weisheit. Also diese Weisheit leuchtet in dem Licht, aber sie ist zugleich also erfüllt von Wärme. Also es ist keine nüchterne, keine kalte Weisheit, sondern verbunden mit Herzenswärme. Also da sind wir eben an diesem Übergangsbereich. Die Region kurz darunter ist diese von Lust und Unlust, wobei also die Lust eigentlich das Höhere ist. Diese Lust im positiven Sinne, also sich mit der Seelenwelt verbinden. Dieses sich verbinden ist ein Gefühl, das immer seelischer wärmer werden, und das steigert sich jetzt zum Seelenlicht. Geht über ins Seelenlicht. Also da kommt dann zu dieser Seelenwärme dann die Weisheit dazu, die darin strahlt. Und wenn am ersten Schöpfungstag das Licht geschaffen wird, dann geht es also darum, dass diese Region des Seelenlichtes jetzt ausgebildet wird. Also die Schöpfungsgeschichte beschreibt eigentlich, wie langsam diese Seelenwelt immer mehr differenziert wird, immer mehr ausgestaltet wird. Zuerst ist sie nur so ein mittlerer Bereich. Ja, mittlerer Bereich, der aus Lust und Unlust heraus stammt in Wahrheit. Aus der Mitte heraus entwickelt sich alles. Also zuerst könnte man sagen, ist Lust und Unlust da. Und das differenziert sich dann in der Folge einerseits zu etwas noch Höherem, zu dem Seelenlicht, und nach unten sondert sich etwas ab, was die Region der Wünsche ist. Wünsche ist schon sozusagen, hat eine Spur egoistischeren Charakter als das, was in der Region der Lust und Unlust lebt. Das ist also etwas, wo schon stärker dieser Charakter drin ist, etwas seelisch für sich besitzen wollen und das andere zurückzuhalten. Vor allem auch niemand dann an das, was ich mir geraubt habe und letztlich aus der Seelenwelt niemand anderem das zugänglich werden zu lassen. Und das wird dann noch stärker, noch dichter, noch egoistischer, noch enger, wenn es eben hinuntertaucht in die Region der flutenden Reizbarkeit. Das ist jetzt genau das, was am zweiten Schöpfungstag passiert, wo diese Wasser geschieden werden. Da entstehen einerseits nach unten diese Wasser der fließenden Reizbarkeit, das heißt, da entstehen die Sinnesqualitäten, könnte man sagen. Also wenn dieser zweite Schöpfungstag nicht gewesen wäre, wird man die Welt nicht sinnlich erleben können. Da verdichtet sich das jetzt. Und diese Sinnesqualitäten, die haben also etwas damit zu tun, dass da jetzt noch stärker der Egoismus hinein gemischt ist. Wobei ich bitte nicht zu vergessen, dass aber natürlich darin eine Notwendigkeit auch ist. Also es ist nicht jetzt ein Egoismus böse, sondern ohne dem gäbe es ja auch keine Möglichkeit, sich auf Erden zu inkarnieren. Das sind gerade die Kräfte, die uns zur Inkarnation führen, die brauchen wir also auch, um hier die entsprechende Erdenfestigkeit zu bekommen, um die nötige Dichtigkeit und Abtrennung von der Welt zu bekommen, um hier als selbstständiges Wesen auf der Erde zu stehen. Und dadurch überhaupt erst die Möglichkeit zu bekommen, die Freiheit zu erwerben. Ich meine, die haben wir eben dadurch, dass wir auch stark diese Egoismuskräfte in uns aufgenommen haben. Also wir müssen diesen Kräften auch dankbar sein, man darf sie nicht einfach negieren. Also man muss sich auch immer wieder bewusst sein, dass man diese Kräfte in sich auch nicht nur hat, sondern haben muss und auch pflegen muss bis zu einem gewissen Grad. Also nur sozusagen in Altruismus aufzugehen, führt letztlich dazu, dass wir uns ganz auflösen da. Also dann würden wir unserer Erdenaufgabe gar nicht gerecht werden können. Also wir müssen auch bis zu einem gewissen Grad im rein körperlichen, was wir Nahrung zu uns nehmen und so weiter, sowieso, da geht es gar nicht anders, aber auch im Seelischen, also haben wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht dazu, unseren gewissen eigenen Seelenbezirk auch zu schaffen und zu sagen, der ist so und so und den lasse ich mir jetzt nicht antasten von irgendwem. Ich kann dann vieles davon verschenken, keine Frage. Aber damit ich etwas verschenken kann, muss ich es erst einmal auch ausbilden. Also wir könnten nicht unser eigenes ausbilden, wenn wir nur so hinstrahlen würden durch die Seelenwelt und uns durchstrahlen lassen würden von der Seelenwelt. Ist zwar ein wunderbar seliges Erlebnis, aber zu unserem eigenen würden wir nie finden und zu einer tätigen Freiheit schon gar nicht. Dass wir wirklich aus eigenem etwas entscheiden könnten. Dann entscheidet immer die ganze geistige Welt für uns und durch uns. Aber wäre wunderbar, es gibt keine Schwierigkeiten in der Welt dann. Also es ist höchste Glückseligkeit, aber unserer Menschenaufgabe würden wir dadurch nicht gerecht. Unsere Menschenaufgabe, die uns durchaus zugedacht ist von den Schöpfergöttern, also namentlich auch von den Elohim. Also sie haben uns ihr Ich ja nicht umsonst hingeopfert. Und wir müssen ja denken, unser Ich haben wir dadurch, dass die Elohim ihr Ich hingeopfert haben, wozu sie fähig wurden durch diesen ganzen Schöpfungsprozess. Also am Ende dieser sechs beziehungsweise sieben Schöpfungstage sind sie so weit, dass sie ihr Ich hinopfern können. Und das gibt den Anstoß dazu, dass dann wir diesen göttlich-geistigen Funken in uns aufnehmen können und langsam zur Flamme entfachen können. Und damit wir also das auch in richtiger Weise tun können, dazu müssen wir uns also auch wirklich hier auf Erden abschließen können, bis zu einem gewissen Grund, in unserem eigenen Seelenbezirk. Also nicht nur in unserem Körper, sondern auch in einem ganz bestimmt gearteten Astralleib, wenn man so will. In einem ganz bestimmt geformten Seelengliedern, die bei einem anderen Menschen ganz anders sind. Vielleicht. Um da unser eigenes zu entwickeln. Das heißt, was müssen wir da eigentlich machen? Wir haben das eh schon angedeutet im letzten Vortrag oder in den letzten Vorträgen. Wenn wir uns seelisch entwickeln, also seelisch-geistig entwickeln, das heißt durch unsere geistige Tätigkeit unser Seelisches weiterbringen, was tun wir dann? Dann machen wir eigentlich etwas Ähnliches im kleinen mikrokosmischen Maßstab, was die Elohim im großen makrokosmischen Maßstab durch die Schöpfung getan haben, durch diese sieben Schöpfungstage. Also unsere Seelenentwicklung, die wir durch unser Ich selber hervorbringen. Also wenn unser Ich an unserem Astralischen arbeitet, dann ist es im Kleinen genau dasselbe, könnte man sagen, wie im Großen es die Elohim gemacht haben, indem sie an der ganzen Seelenwelt gearbeitet haben. Der Unterschied ist, dass sie also eine Siebenheit gebildet haben und am Ende als Ergebnis sozusagen ein gemeinsames höheres Ich auch ausbilden, wenn man so will. Das macht sie fähig, das kleine Ich abzugeben. Aber sie bleiben zwar trotzdem die sieben Elohim, aber sie entwickeln was Höheres, Gemeinsames. Und dem entspricht eigentlich diesem höheren Gemeinsamen, dem entspricht unser Ich. Wir haben kein siebenfältiges Ich im Grunde, sondern ein einfältiges Ich. Wir haben meistens ein sehr einfältiges. Also das heißt, wir als Menschen sind ein Abbild der Elohim in dem Zustand, in dem sie am Ende der Schöpfung stehen, am Ende der sieben Schöpfungstage stehen. Das ist auch interessant. Also das heißt, wir sind ein Bild der, wie soll ich sagen, vollendeten Elohim, also die durch den Schöpfungsprozess auf eine höhere Stufe getreten sind. Wir sind nicht ein Abbild der ursprünglichen Elohim, die also gesagt haben, jetzt lasst uns die Erde machen sozusagen oder die Welt erschaffen, sondern wir sind als Menschen gedacht als Abbild dessen, was die Elohim erreicht haben, indem sie den ganzen Schöpfungsprozess durchgezogen haben. Und darum aber, weil diese seelische Entwicklung des Menschen aus der Kraft unseres Ichs heraus ein Abbild ist dieses ganzen Schöpfungsprozesses, den die Elohim im Großen vollzogen haben, darum ist eigentlich diese Schilderung der Genesis etwas, was uns so nahe stehen kann und so nahe gehen kann. Es ist ja nicht nur so ein historischer Rückblick auf die große Weltgeschichte in urferne Zeiten, wo man sagt, aha, schon spannend, wie das alles geworden ist, aber eigentlich, mein Gott, das ist lang vorbei, sondern im Gegenteil. Wir vollziehen das in uns gegenwärtig nach, im ganz kleinen Maßstab. Und wir schaffen dadurch einmal unsere kleine Seelenwelt. Jeder einzelne Mensch für sich. Das heißt, jeder einzelne Mensch macht einmal eine kleine Schöpfung für sich. Der eine der, die andere der. Und jeder kann nur seine einmal zunächst schaffen. Und dann haben wir sicher mal die Aufgabe, das hinzuopfern an die Welt. Und wenn das alle Menschen tun, ist das eine gewaltige Bereicherung der Seelenwelt. Weil insofern wir schöpferisch in dem tätig sind, entsteht ja etwas Neues. Da entsteht etwas in unseren Seelengliedern, in unserem Astralleib, was es in der ganzen Seelenwelt draußen noch nicht gibt. Was auch die Elohim bis jetzt noch nicht geschaffen haben. Ich meine, sie haben eine große Welt geschaffen, die hat einen riesigen Umfang, diese Astralwelt, diese Seelenwelt. Aber wir, indem wir in unserer kleinen Seelenwelt sozusagen schaffen, wenn wir wirklich aus dem Ich heraus tätig sind, schaffen wir etwas Neues. Etwas, was bis dato noch nicht da war. Wofür wir noch gar keinen Namen da vielleicht haben sogar. Also da gibt es neue, es sind immer Kleinigkeiten natürlich, wir dürfen nicht jetzt vermessen, das an Größe und Dimension gleichzustellen, dem was die Elohim gemacht haben. Also es sind Winzigkeiten. Aber insgesamt durch alle Menschen zusammen läppert sich das schon sehr, sehr zusammenfallen, weil wenn wir es im richtigen Sinne machen, ist das, was der eine entwickelt, eine Ergänzung zu dem, was der andere entwickelt. Das heißt, eigentlich hat zwar jeder seinen Egoismus, sagt, ich baue meine Seelenwelt, und der andere hat seinen Egoismus, ich baue meine Seelenwelt, und das ist auch richtig so, aber im Grunde, wenn man alles zusammenschaut, dann sind es wie die einzelnen Steinchen zu einem großen Mosaik, das sich dann zu einem riesigen Weltengebäude zusammenfügt. Und darin liegt dann der Fortschritt in der Entwicklung der Seelenwelt überhaupt. Das ist das, was wir als Menschheit gemeinsam der großen, großen Seelenwelt übergeben können. Weil die entwickelt sich im Wesentlichen jetzt nicht mehr weiter. Nachdem die Elohim mit ihrer Schöpfertätigkeit aufgehört haben, entwickelt sich nämlich primär mal diese Seelenwelt gar nicht weiter. Die hat halt jetzt einen gewissen Charakter, wie man das beschreiben kann, mit den sieben Regionen, und die ist natürlich sehr reich und sehr, sehr differenziert gestaltet. Aber aus sich heraus, die Elohim entwickeln sie nicht mehr weiter. Und wir entwickeln einmal in unseren winzigen Astralleibern, entwickeln wir was Neues. Durch die Kraft, durch die schöpferische Kraft unseres Ichs. Nicht wahr? Das Ich ist das Tor, das aus der geistigen Welt im Grunde unbegrenzt herausnehmen kann, an Kraft und gestalten kann und Neues schaffen kann, zunächst einmal in unserem Astralleib. Und der dadurch umgestaltet wird zu dem, was man das Geist selbst nennt. Das Geist selbst ist der Umgestaltete, bewusst aus dem Ich heraus umgestaltete Astralleib. Und was dadurch entsteht, das können wir dann spätestens nach dem Tod der großen Seelenwelt übergeben, als etwas Bereicherndes. Was wir versäumen an seelischer Entwicklung, wo wir da zu träge und zu faul sind, etwas zu tun und lieber diesen nur ganz niederen Begierden und Genüssen uns hingeben, dann mangelt der großen Seelenwelt letztlich irgendetwas. Also sie warten, die Seelenwelt und die Wesen, die darin sind, die warten eigentlich auf das, was der Mensch da hineingibt. Also wir haben eine große Aufgabe. Und wie wir eben an diese Aufgabe herangehen können, was wir dabei berücksichtigen müssen, welche Stufen wir dabei durchleben müssen, dafür kann uns eben gerade diese Schilderung der Genesis aber das große Vorbild sein. Wir müssen es in dem Kleinen nachvollziehen. Also wir müssen zum Beispiel auch, wenn wir uns seelisch entwickeln wollen, müssen wir mal diese Scheidung, diese erste Scheidung vollziehen, die am ersten Schöpfungstag geschildert wird, diese Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Das heißt, wir haben zuerst einmal ein Durcheinander von Seelenkräften im Grunde. Da ist Gutes, Böses, Finsteres, Egoistisches, Altruistisches, Ausweitendes, alles wild durcheinander gemischt. Also gerade der Astralleib, so wie er mal hereinkommt, also da sind diese ganzen Kräfte relativ wild durcheinander gerührt. Also das ist ein großes Tohuwabohu im Grunde. Also da sind Kräfte drinnen, die ausstrahlen, Kräfte, die zusammenziehen, das alles geht durcheinander. Und da müssen wir halt jetzt einmal durch die Tat unseres Ich eine gewisse Ordnung hineinbringen. Diese Ordnung besteht einmal darin, dass wir Licht und Finsternis, also dunkle Kräfte, egoistische Kräfte, aber von mir aus auch zusammenhaltgebende Kräfte, dadurch scheiden von diesen ausstrahlenden, sich verschenkenden, weisheitsvollen Kräften, weil im Lichte strahlt Weisheit, auch in unserem. Also die müssen wir erst loslösen von den niederen Kräften. Aber wir brauchen auch diese. Das muss uns klar sein. Und so wie wir die Erdenwelt brauchen, also so wie wir hier zur Verkörperung die Erdenwelt brauchen, auf der wir stehen, so brauchen wir im Seelischen eben auch diese dunklen Kräfte, damit unser Ich da sozusagen drauf stehen kann. Also wir müssen uns im Seelischen im Grunde einmal einen festen Boden schaffen. Und dieser feste Boden hat etwas zu tun mit den mehr egoistischen Seelenkräften. Denn das heißt, das braucht man. Wenn wir nur in reinen Altruismus aufgehen, ist unser Ich rettungslos verloren. Das ist, klingt alles wunderschön, aber der Mensch löst sich eigentlich auf. Der gibt eigentlich sein Ich auf im Grunde. Und das soll es nicht sein. Weil er dadurch im Endeffekt nichts Eigenes entwickeln kann, was er verschenken könnte. Das ist das Problem nämlich. Er will sich verströmen, er will sich verschenken, er will altruistisch sein, aber er hat im Grunde nichts oder nur wenig. Das ist das Problem nämlich. Also die Welt zu beschenken und sie dadurch zu bereichern, bedeutet auch, dass man, wie soll ich sagen, in sich diesen Seelenreichtum geschaffen hat überhaupt erst. Und dazu brauchen wir mal diese feste Basis, dazu brauchen wir den Willen geradezu, uns eine eigene Seelenwelt zu schaffen und in der mal zu bauen. Und die bedeutet einmal Egoismus, die bedeutet meine Seelenwelt, in der baue ich einmal. Und dann, wenn ich gebaut habe darin, schöpferisch mit dem Ich darin tätig war, dann verströme ich es, dann verschenke ich es. Aber wenn ich von Haus aus nur verschenke, aber nichts habe, werde ich nicht sehr weit kommen. Also wenn ich kaum etwas habe, sozusagen. Weil es geht eben nicht darum, dass ich verschenke die Seelenkräfte, die ohnehin in der Seelenwelt darum sind, sondern es geht um das Neue, das wir erschaffen können. für die Seelenwelt, was eine wirkliche Bereicherung erst ist der Seelenwelt. Weil so gehen wir nur das her, was wir vorher aus der Seelenwelt eh genommen haben. Wenn wir uns eine Astralleib bauen, schöpfen wir was aus der Astralwelt, bauen uns das den Astralleib, na, dann gehen wir das halt wieder her. Na gut. Aber da ist nicht, in Wahrheit nicht viel für die Welt gewonnen, außer dass es eine Zeit lang hereingenommen ist und dann wird es wieder hinausgegeben. Also das ist zu wenig. Es geht darum, dass wir etwas Neues hineinbringen, was vorher noch nicht da ist. Dass wir eigentlich mehr zurückgeben, als wir vorher herausgenommen haben. Aber wir brauchen vorher diese egoistische Tätigkeit des Herausnehmens, in uns etwas entwickeln, und dann mehr, als wir herausgenommen haben, zurückzugeben. Also das ist der Rhythmus, der drinnen ist.
Gleiches von den Talenten, ne?
Ja.
Wenn man 5 hat, dann hat 5 oder 10 zurückgegeben.
Ja.
Ist er gelobt worden, der Knecht. Und der Letzte hat nur 1 gehabt, hat er vergraben, damit er,
ja.
Der Ding ist streng, und dem wird jetzt noch genommen.
Ja, genau. Richtig. Richtig. Ganz genau. Ja, ja, das...
Ja,
absolut. Absolut, absolut. Also man muss sozusagen wuchern mit seinen Talenten, sie müssen mehr werden. Also es geht nicht nur darum, sie eine Zeit lang da zu behalten und sagen, so, jetzt gebe ich es da wieder zurück nachher. Das ist zu wenig, sondern es muss was Neues entstehen. Das ist unsere Aufgabe als Mensch, weil wir durch unser Ich die Fähigkeit dazu haben. Und wir nützen unser Ich nicht, wenn wir nicht etwas Neues einmal primär in der Seelenwelt schaffen. Also, das ist nämlich das, was wir können zunächst. Also wir können wirklich schöpferisch unmittelbar tätig sein in der Seelenwelt. Bis in die äußere physische, dazu brauchen wir den Körper, dass wir es umsetzen können. Dann können wir natürlich auch Statue schnitzen und ein Kunstwerk machen, aber wir können nicht sozusagen unmittelbar aus dem Geistigen heraus eine Statue erstehen lassen oder so, das können wir nicht. Aber im Seelischen können wir es. Also Seelisches können wir sozusagen bis zu einem gewissen Grad aus dem Nichts heraus erschaffen. Also nicht nur umschaffen, sondern sogar wirklich aus dem Nichts heraus erschaffen. Also dort, wo das Ich wirklich schöpferisch tätig ist, tut es genau das. Und wie soll ich sagen, dass wir dann äußerlich etwa die Kunstwerke auch schaffen, ist in gewisser Weise ein äußeres Hilfsmittel, eine Krücke dazu, um das zu können. Aber der eigentliche Gewinn für die Seelenwelt besteht eben darin, dass wir im Schaffen, das bis ins äußere Schaffen hineingeht, aber für die Seelenwelt etwas Neues schaffen. Das ist der eigentliche Gewinn für die große Seelenwelt. Das ist der eigentliche Wert, den die Kunstwerke dann für die geistige Welt haben. Weil das jetzt äußerlich das Bild da hängt, das ist für die geistigen Wesen da über uns ist das nicht vorhanden. Das sehen sie nicht. Sie sehen nicht mit Augen das sinnliche Gemälde. Also das sehen sie alles nicht. Nur uns ist es sozusagen einmal eine Hilfe, diese Seelenkräfte zu entwickeln. Mit dieser äußeren Tätigkeit. Eben, um das gerade dadurch, also mit Hilfe dieses sehr irdischen Werkzeuges unseres Körpers und so weiter, dem aber ganz individuelle Gestalt zu geben. Also da wirken gerade darin eben auch diese dunklen, egoistischen Kräfte drinnen. Die brauchen wir unbedingt. Sonst könnte man gar nicht so etwas Individuelles schaffen. Nämlich das, was wir heute in der Kunst schaffen können, wenn es auch natürlich was ganz Bescheidenes ist. Aber in der Art schaffend können die Hierarchien über uns nicht tätig sein. Die können nicht so individuell schaffen wie wir. Das heißt, sie können auch die Seelenwelt nicht um das bereichern, was wir als Menschen geben können. Ich meine, sie können große, gewaltige Dinge geben, aber diese ganz besondere Nuance und Schattierung, die dadurch entsteht, dass jeder Mensch individuell etwas beiträgt dazu und das sich dann zu einem Ganzen, aus der ganzen Menschheit heraus vereinigt und dadurch dann eine große, gewaltige Kraft auch ist. Aber es hat eben diese individuelle Nuance dabei. man könnte sagen, dieses gewaltige Chaos, was die Menschheit schaffen kann, das hat 100.000 Farben aus. Und was die Wesen über uns schaffen können, ist zwar vielleicht noch viel größer, aber es ist eine große, leuchtende Kugel, ohne diese Nuancen. Strahlend helles Licht, aber ohne diese feinen Schattierungen drinnen, die durch unsere Individualität entstehen. Drinnen. Also das ist, wie soll ich sagen, eine Seelenqualität, die in der Seelenwelt im Grunde noch gar nicht bekannt ist oder noch wenig bekannt ist oder nur insofern bekannt ist, als sie bereits durch Menschen hineingebracht wurde. Also das bringt etwas nie Dagewesenes hinein in die Seelenwelt. Also darum ist es so wichtig, dass jeder einzelne Mensch für sich in sich diesen Schöpfungsprozess auf individuelle Weise nachvollzieht, sozusagen. Und jeder kleine Seelenwelt einmal für sich schafft und dann das irgendwann einmal hinopfert. Das ist eben dann trotzdem was anderes als die Elohim getan haben, wo die sieben Elohim gemeinsam diese ganze Welt geschaffen haben. Wir schaffen Millionen, Milliarden kleiner Welten, die sich dann zu einer großen vereinigen, aber mit diesen individuellen Nuancen und Schattierungen drinnen. Also das können wir tun, sollten wir tun. Ein bisschen daran arbeiten wenigstens. Noch ein bisschen also zum Bezug, wie steht das im Verhältnis zu den Planetensphären? Weil wir vorhin schon gesprochen haben, also diese unteren vier Regionen der Seelenwelt, Begierdenglut, fließende Reizbarkeit, eine Region der Wünsche, eine Region der Lust und Unlust, das macht in etwa die Mondensphäre aus. Naja, was folgt auf die Mondensphäre? Auf die Mondensphäre folgt die Merkursphäre. Merkursphäre ist ja gerechnet nach der okkulten Reihenfolge der Planeten. Da wird gerechnet, also Mond, Merkur, Venus, Sonne und dann Mars, Jupiter, Saturn. Während astronomisch ist ja Venus und Merkur vertauscht in der Reihenfolge. Das haben wir schon irgendwann in der Vergangenheit ein bisschen darüber gesprochen. Also diese Merkurregion, das ist eben diese Region des Seelenlichtes. Das heißt, dieses weisheitsdurchwirkten, sich verströmenden, sich völlig selbstlos verströmenden Weisheitslichtes. Das ist die Merkurregion. Dann gibt es die nächste Region, die Region der tätigen Seelenkraft. Das heißt, da ist es jetzt nicht bloß die Weisheit, die verströmt wird, sondern jetzt wird es auch tätige Kraft. Denn nur Weisheit, die verströmt wird, erleuchtet zwar alles und lässt also überall die Zusammenhänge erkennen, die in der Welt bestehen, aber sie tut an sich im Wesentlichen noch nichts. Also sie verändert die Welt nicht. Sie lässt sie in ihrem weisheitsvollen Bau erkennen und erstrahlen, aber sonst lässt sie unverändert. Also so wie wenn ich mit dem Licht irgendwas beleuchte, ändert sich es im Wesentlichen nicht. Und da muss ich dann erst Hand anlegen und vielleicht mit dem Meißel oder mit dem Pinsel oder so irgendwas tun. Aber indem ich eine Leinwand mit dem Licht beleuchte, wird zwar das Bild, das darauf ist, sichtbar, aber ich kann mit der Lampe allein noch kein Licht gut malen. Also so ist jetzt etwas stärker als die Region der tätigen Seelenkraft. Die entspricht der Venussphäre. Also der nächsten Planetensphäre, und im physisch-ätherischen entspricht dem der Bereich des Klangäthers. Also eine Region des Seelenlichtes entspricht äußerlich dem Lichtäther, eine Region der tätigen Seelenkraft entspricht der Klangätherregion, also im Ätherischen jetzt. Und die höchste Sphäre der Seelenwelt, der Astralwelt, ist die Region des Seelenlebens. Dort ist also die lebendigste Seelenkraft. Also Das ist sozusagen der Gegenpol zu dem, was das Unterste ist, die Begierdenglut, das ist die starrste, die unlebendigste Region, die am wenigsten, wo am wenigsten was Schöpferisches überhaupt eingreifen kann. Im Grunde, die ist sehr zäh und starr, da oben sprudelt es nur so. Also die Region des Seelenlebens und dem entspricht der Lebensäther im Ätherischen. Also der notwendig ist, dass zum Beispiel auch Pflanzen wachsen können, aber auch, dass Tiere, Menschen leben können. Und von den Planetensphären entspricht dem die Sonnensphäre. Das ist die Sonnensphäre. Weil hinter dem Lebensäther, den Steiner ja auch den Wortäther nennt, oder eben auch hinter dieser Region des Seelenlebens, da steckt da sehr stark die Christuskraft dahinter. Also der wirkt besonders aus dieser höchsten Region heraus. Und aus dem heraus entsteht in gewissem Sinn auch die ganze Schöpfung, weil auch bei den Elohim ist es ja so, wie es bei uns dann im Kleinen auch sein sollte, wenn wir schöpferisch tätig sind, im Seelischen zunächst einmal, dann sollte eigentlich der Christus mit uns wirken. Das heißt, weil da, wo es in der Genesis heißt, und die Elohim sprachen, es werde Licht, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayhi Or, es sprach in Elohim, es werde Licht und es ward Licht, also am ersten Schöpfungstag. Dieses Es sprachen, das ist die Tätigkeit des Wortäthers bzw. des dahinterstehenden Seelenlebens. Und hinter dem steckt aber der Christus. Das heißt, indem die Elohim sprechen, indem sie sprechen lernen, sozusagen, wenn man so will, heißt das, dass durch sie der Christus spricht, in Wahrheit. Also die ganze Schöpfung hat im Hintergrund das große Weltenwort, den Christus. Und das heißt, wenn wir eine vergleichbare Schöpfung im Kleinen hervorbringen wollen, indem wir also unseren Astralleib umgestalten und ihm was Neues einverleiben, ist ja übrigens auch eine Parallele, weil die Elohim schaffen ja auch nicht aus dem völligen Nichts heraus, sondern sie übernehmen etwas, was auf den alten planetarischen Verkörperungen der Erde schon vorgebildet wurde. Und da wurde natürlich auch schon die Seelenwelt, die Astralwelt vorgebildet und hatte schon einen gewissen Reichtum. Also es ist nicht so, dass die Elohim jetzt völlig aus dem Nichts heraus eine Seelenwelt erschaffen, sondern es ist eine sehr reiche Seelenwelt schon da. Aber sie machen etwas Neues daraus, sie bereichern sie um ganz neue Facetten. Und das mit der Hilfe des Christus. Und das heißt, das muss für uns auch das Vorbild, das Musterbild irgendwo sein. Also schon wenn wir daran denken, diese Scheidung zu vollziehen in uns, der niederen, egoistischen Seelenkräfte, die wir aber brauchen, und dieser höheren Seelenkräfte, dieser lichtvollen, weisheitsvollen Seelenkräfte, dann sollte da eigentlich schon durch unser Ich der Christus mitsprechen. Dann wird diese Scheidung in rechter Weise vollzogen, sodass wir auch sagen können, unser Ich sprach, es werde Licht und so weiter in uns. Und in diesem Es sprach das Ich, wirkt aber der Christus drinnen. In dem Sprechen wirkt der Christus drinnen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich ein bisschen eine schräge Scheidung zusammenbringen, nur wenn überhaupt. Weil wir uns ja immer wieder bewusst sein müssen, was ist das Ich? Das Ich ist vor allem einmal ein Tor in die geistige Welt und ein Tor, das aber wirklich bis hinauf zum Christus reicht. Unmittelbar. Das heißt so, dass es ein unmittelbares Tor zum Christus sein kann, sein soll. So wie es bei den Elohim in der Gemeinschaft dieser sieben Elohim, die Gemeinschaft der sieben Elohim war das Tor zum Christus. Einer allein hätte es nicht können. Einer allein hätte sich nicht zum Tor des Christus machen können. Sondern in ihrer siebener Gemeinschaft. Und Bei Menschen ist es aber so, dass in einem gewissen Sinn der Christus schon durch das einzelne Ich hereinwirken kann, allerdings in wesentlich stärkerer Weise dann, wenn wir gemeinsam tätig sind in einer Gemeinschaft. Das heißt, wenn wir den Christus wenn wir den Christus in unser Ich hereinnehmen wollen, dann müssen wir es immer mit einem gewissen Hinblick auch tun auf das Ich anderer Menschen. Also wir können es nicht ganz isoliert nur für uns. Es kommt zwar durch unser Ich herein, in jeden einzelnen Menschen, aber wenn ich mich nur egoistisch in eine Kammer setzen würde und sage, also Christus und ich und der Rest der Welt soll uns gern haben, dann wird das nicht funktionieren. Ich meine, ich kann äußerlich in einer Klause sitzen und dort meditieren von mir aus, aber dann muss mir die Angelegenheit der Menschen draußen, zumindest eines Menschen draußen, irgendwie am Herzen liegen und das im Auge haben. Das heißt, ich muss eigentlich den Willen haben, das, was ich hereinholen will, mit Hilfe des Christus, durch den Christus, dass das eigentlich etwas ist, das für jemand anderen gedacht ist. Nicht zur Vergrößerung des eigenen Ichs. Also, dann erfüllt sich nämlich auch dieses Wort, nämlich also wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Nur dieses versammelt heißt nicht, man muss nebeneinander sitzen, das ist überhaupt nicht gemeint. Aber es ist gemeint damit, dass das, was ich hereinholen will aus der geistigen Welt, dass ich das hereinhole, um es eigentlich zumindest einem anderen seelisch-geistig zu schenken. Vielleicht sogar einen größeren Kreis oder der ganzen Menschheit, wie auch immer. Egal, aber es darf nicht nur fürs eigene Erleben gedacht sein, fürs eigene Ich gedacht sein. Das ist zu wenig, dann kommt der Christus nämlich nicht herein. Aber er kommt trotzdem durch das einzelne Ich herein, das ist das Interessante. Also wenn zwei zusammen sind, dann kommt der Christus durch beide Tore herein. Währenddem die Elohim hatten alle sieben gemeinsam ein großes Tor. Und wir haben zunächst jeder unser eigenes Tor, das sich aber letztlich zu einem großen Tor auch verbinden kann, aber ohne dass wir uns es verlieren. Also da gibt es dann sozusagen feine Unterschiede auch zwischen dem, wie es bei den Elohim war und dem, wie es bei uns ist. Und das liegt eben darin, dass wir als Menschen eben ein Abbild im Grunde nicht eines einzelnen Elohim sind, sondern dieser Sima-Gemeinschaft der Elohim sind. Und vor allem zu dieser Sima-Gemeinschaft, zu der sie am Ende des Schöpfungsprozesses geworden sind. Diese Gemeinschaft, zu der sie aufgestiegen sind. Also eben, der Mensch ist nicht ein Abbild von einem einzelnen Elohim, sondern dieser ganzen Gemeinschaft. Also so gesehen stimmt es dann eh wieder irgendwo, aber das ist also das Ziel, das wir anstreben müssen. Ich denke, wir werden mit dem Ganzen dann immer durchkommen heute, aber eines also als Vorbereitung dann fürs nächste Mal. Also man sieht, indem diese Seelenwelt ausgestaltet wird, einmal in diese sieben Regionen, hängt zusammen natürlich auch damit, dass es sieben Elohim sind, also da spiegelt sich auch die Wesenheit der sieben Elohim drinnen wieder. Und das Interessante ist ja dann, dass der Monden-Elohim, also der dann Jahwe wird und der zugleich aber der Repräsentant dieses höheren Gemeinschaftsbewusstseins aller sieben ist, der entspricht welcher Region? Der Monden-Region, das ist die unterste, die Region der Begierdenglut. Also der Jahwe hat was zu tun mit dieser alleruntersten Region. Darum ist er auch der, der uns hilft, uns zur Inkarnation zu führen, zur Verkörperung herunterzuführen. Weil darum das seid fruchtbar und mehr wird euch und so weiter, dieses Prinzip dahinter. Der ist es, der es zum irdischen Dasein herunterführt. Und das geht nur mit diesen niedersten Kräften. Er muss Herr dieser niedersten Kräfte werden. Also nicht so, die brauchen wir nicht, die verleugnen wir. Also gerade diese niedersten Kräfte zu beherrschen, erfordert auch die höchste Kraft auf der anderen Seite. Mit diesen hohen Kräften zu leben und in der hinstrahlenden Weisheit, das geht relativ von selber vergleichsweise. Da unten sind sehr viele Widerstände, die nämlich dadurch entstehen, nämlich wodurch wird es unten nämlich böse? Na, dadurch, dass die Widersachermächte hineinwirken und da jetzt Zerren dran und das in ihre Gewalt bringen wollen und vor allem den Menschen in seine Gewalt bringen wollen. Weil zunächst ist das Ganze nur gedacht als eine verdichtende Kraft, die uns also zur Verkörperung herunterführen soll. Nichts anderes. Also diese egoistischen Kräfte haben zunächst keine andere Aufgabe, als ein genügend dichtes Seelisches zu schaffen, dass sich aus dem langsam ein Ätherleib bilden kann und weiters dann ein physischer Leib. Nichts anderes. Nur die Widersachermächte missbrauchen es dann dazu eigentlich, dass die Menschen anleiten dazu, jetzt erlaubt er doch noch da was und dort was aus der Seelenwelt und behält es bei dir. Dann wird also dieser ungute Egoismus daraus, weil eigentlich die Seelenwelt bestehlen will um etwas, was ich im Grunde gar nicht brauche, sondern nur für den eigenen Genuss gebrauche, aber nicht im Sinne der Entwicklung in Wahrheit gebrauche. Dadurch wird es erst negativ. Aber natürlich sind das also gewaltige Kräfte, mit denen man es da zu tun hat unten, indem eben vor allem die Widersacher drinnen wirken und da ist Jahwe dann, also der als einziger fähig ist, also mit diesen Kräften umzugehen, das auch auszuhalten. Und man sieht aber, indem jetzt diese sieben Regionen der Astralwelt ausgestaltet werden, dass damit einerseits vorbereitet werden die Ätherwelt, die physische Welt, also die Welt der Elemente, Erdelement, Wasserelement, Luftelement, Wärmeelement, Licht, Äther und so weiter. Auf der anderen Seite, indem diese sieben Seelenregionen ausgebildet werden, werden auch die Planetensphären oder ein Teil der Planetensphären geschaffen. Das ist jetzt das Ganze von einer anderen Seite geschildert, indem ich sage, die Region der Begierdenglut, der fließenden Reizbarkeit bis hinauf zu Lust und Unlust, indem sich diese bildet, entsteht die Mondensphäre. Also das heißt, die vorher umgestaltete Astralwelt gliedert sich jetzt in eine Mondensphäre, dann kommt dazu die Region des Seelenlichtes, damit entsteht zugleich die Merkursphäre. Indem dann die Region der tätigen Seelenkraft entsteht, entsteht die Venussphäre. Und schließlich mit der Region des Seelenlebens zusammenhängend die Sonnensphäre. Wobei es eigentlich im Wesentlichen in der umgekehrten Reihenfolge, also von oben herab gebildet wird, absteigend von der Region des Seelenlebens und dann immer tiefer sinken. Wobei aber eben diese Scheidung auch drinnen wichtig ist. Jetzt könnte man fragen, was ist mit den äußeren Planetensphären, Mars, Jupiter, Saturn? Die sind in der Seelenwelt, also vorgebildet, bereits vor dem ersten Schöpfungstag. Wir wissen ja, dass dieser erste Schöpfungstag ist nicht der Beginn der Welt überhaupt, sondern liegt in etwa dort in dem Moment, wo sich äußerlich Sonne und Erde beginnen voneinander zu trennen. Und im Zuge dieser Trennung entstehen dann auch, wenn man es jetzt rein äußerlich nimmt, entstehen dann auch also der Merkur, Venus, zuletzt der Mond, der dann noch herausgeschleudert wird aus der Erde. Und dem korrespondiert also im inneren seelischen Leben, als seelische Grundlage eben, dass hier diese Planetensphären herausgebildet werden. Also dieses äußere Geschehen ist nur Abbild dieses Inneren. Und aber die Marssphäre, die Jupiter, die Saturnsphäre, die wurde bereits vorher gebildet. Und die hat etwas zu tun mit der Wiederholung der alten Zustände, also des alten Saturn, mit dem ist die Saturnsphäre entstanden. Mit dem alten Jupiter, das hängt mit der alten Sonnensphäre zusammen. Und die Marssphäre, das hängt mit dem alten Mond zusammen. Und dann kommt eben die Sonnensphäre, die entspricht eigentlich jetzt unserer Erdentwicklung und beginnt sich dann weiter zu gliedern. Und diese Gliederung der, man könnte sagen, Sonnensphäre und alles, was darunter liegt, das schildert die Genesis. Das, was vorher war, schildert sie nicht. Das nimmt sie als gegeben an und mit Recht, weil das ist auch gegeben. Das ist durch die alte Entwicklung gegeben. Das übernehmen die Elohim sozusagen nur als Rohmaterial. Aber was sie neu bauen, ist alles das jetzt ab der Sonnensphäre. Was da hinuntergebaut wird, das ist alles jetzt ein Ergebnis der Tätigkeit der Elohim. Also die gliedern das jetzt in die Venussphäre, Merkursphäre, Mondensphäre, Erdensphäre, wenn man so will. Also das ist dann die höchste Verdichtung, das Zentrum des Ganzen. Und wir werden es ja demnächst einmal jetzt auch ein bisschen näher, weil das ja auch gewünscht war, mit dem hebräischen Alphabet beschäftigen und wie die Kabbala da dazu steht. Nur so ein kleiner Anstoß dazu, wir haben öfter schon von den drei Müttern gesprochen, also da gibt es drei so Buchstaben, die Mütter sind. Einer davon ist das Shin, der mit der Himmelswelt zu tun hat. Ein anderer ist das M, das M, das Mem, das mit der Erdenwelt zu tun hat. Und dann gibt es als dritte Mutter noch das Aleph, das mit der Seelenwelt zu tun hat. Also diese drei, die entsprechen aber den Sphären, die aus der Vergangenheit herübergekommen sind. Also haben was zu tun mit der Saturnsphäre, letztlich auch mit der Jupitersphäre, mit der Marssphäre. Also dem entspricht es irgendwo. Oder kommt von dort her. Obwohl es dann also noch sieben andere Konsonanten gibt, die speziell den Planetensphären zugeordnet werden. Aber trotzdem kann man sagen, die Mütter haben was zu tun mit diesen alten Planetenzuständen. Gut, ich sage einmal, damit machen wir heute Schluss und das nächste Mal werden wir uns das ein bisschen näher anschauen und auch nächstes Mal oder spätestens übernächstes Mal uns anschauen, wie das konkret in unser heutiges Seelenleben auch hineinwirken kann. Also wie die Planetensphären hineinwirken in unser heutiges Seelenleben. Das ist zwar sicher schon ein Vorgriff, aber passt jetzt sehr gut. Weil damals, also im Zuge des Schöpfungsgeschehens, werden sozusagen alle diese kosmischen Kräfte veranlagt, die heute in unser Seelenleben hereinwirken und mit denen wir aus unserem Ich heraus umgehen müssen, wenn wir unsere Seele umgestalten wollen. Also da ist es ganz gut, diese Dinge auch zu kennen irgendwo. Aber davon das nächste Mal. Danke.
Danke.